Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Sind so kleine Hände, winzige Finger dran. Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann.
Wenn ich vorher ein Lied singe, beim Zeitzeugengespräch, erde ich mich.
Sonja Sprössig. Musik ist ihre Therapie. Das kontrollierte Ein- und Ausatmen hilft ihr gegen die Panikattacken.
Dieses Gefühl, ich war nicht schuldig. Ihr habt mit meiner Erziehung einen Schindluder getrieben.
Kleine Ohren, scharf und ihr laut.
Gefangen, gebrochen, geformt. Vom Aufwachsen in einem DDR-Kinderheim.
Mit dem Menschen, ihr habt den kaputt gemacht, für nichts.
Ein Feature von Clara Hoheisel.
Rund eine halbe Million Heimkinder gab es in der DDR. Für etwa jedes fünfte dieser Kinder war die Zeit im Heim schön, sagt die Forschung. Für alle anderen aber waren es Jahre in ständiger Angst vor psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt. Vor allem für Mädchen und junge Frauen.
Sonja Sprössig war eins dieser Mädchen. Sie war über einen Zeitraum von 10 Jahren in 7 verschiedenen Heimen.
Torgau, eine 20.000 Einwohnerstadt in Nordsachsen. Malerische Stadtkulisse, Baudenkmäler aus der Spätgotik und Renaissance. Hier befand sich die einzige geschlossene Heimeinrichtung in der DDR. Heute ist der ehemalige geschlossene Jugendwerkhof Torgau eine Gedenkstätte. Und eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene, die ihre Geschichte aufarbeiten und Zeitzeugengespräche in einer neutralen Umgebung führen wollen, außerhalb der eigenen Wohnung.
Auch Sonja Sprössig möchte sich lieber hier mit mir treffen. Im Veranstaltungssaal der Gedenkstätte sitzt mir eine Frau mit lockigen, schwarzen Haaren gegenüber, sichtlich aufgeregt. 8 Jahre war sie alt, als sie ins Kinderheim gekommen ist, erzählt sie mir. Ihre Mutter war an Krebs gestorben. Der Vater, so entscheidet die Jugendhilfe damals, zu alt, um sich um die Tochter zu kümmern. Sonja wird ins Kinderheim Alfred Noack in Sebnitz eingewiesen. Ein sogenanntes Normalkinderheim.
Und wie bin ich angekommen? Also ich wurde nicht mit Freude empfangen. Ich musste alle privaten Sachen abgeben, die man eigentlich von zu Hause mitbringt. Ja, wie Teddy und alle so eine Sachen, die einen an zu Hause erinnern, mussten damals abgegeben werden, eben unter der Rubrik, wir haben Volkseigentum, also Spielsachen, hieß es damals in der DDR. Also habe ich alles abgelegt und wurde dann in den Foyer gesetzt und dann habe ich gewartet, bis die damaligen Schüler eben aus der Schule gekommen sind.
Probleme in Schule oder Familie, unerwünschte politische Äußerungen und Handlungen der Eltern, kleine, nicht strafwürdige Delikte. Es gab vielfältige Gründe, wegen derer Kinder und Jugendliche in der DDR in das System Heimerziehung kommen konnten. Es bestand zum einen aus den Normalheimen, zu denen die Normalkinderheime und die Jugendwohnheime für Jugendliche ab etwa 16 Jahren gehörten. Zum anderen gab es die Spezialheime, welche die Spezialkinderheime und die rund 40 Jugendwerkhöfe umfassten. Dorthin wurden Kinder und Jugendliche geschickt, die als schwer erziehbar galten. Daneben gab es sogenannte Durchgangsheime. Die dienten als Zwischenstation, bis ein dauerhafter Platz für Kinder und Jugendliche gefunden werden konnte.
Ihr Brief ist gestern angekommen. Sonja ist gesund und munter. Sie hat sich hier jetzt gut eingelebt und findet auch langsam zu anderen Kindern Kontakt. Sicher fällt Ihnen die Trennung von Sonja viel schwerer, als das Kind das empfinden kann.
So schreibt das Kinderheim in Sebnitz 1976, kurz nach ihrer Einweisung, an Sonja Sprössigs Vater. Aber nach den ersten Briefen bricht der Kontakt zwischen Sonja Sprössig und ihrem Vater auf einmal ab.
Ich habe gedacht, okay, das Interesse hatte sich erledigt, aber er ist in meiner Heimzeit gestorben und das hatte man mir damals nicht gesagt.
Im Normalkinderheim herrscht ein strikter Tagesablauf, der für alle Kinder gleich ist. Individuelle Bedürfnisse, erzählt mir Sonja, spielen keine Rolle.
Wir wurden früh geweckt, dann sind wir alle gemeinsam in den Waschraum gegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe in einem Zimmer gewohnt mit 10 anderen Mädchen, also es waren 5 Doppelstockbetten. Und sie sind gemeinsam auf die Toilette gegangen, haben gemeinsam die Hygiene absolviert, sind gemeinsam wieder zurück in den Schlafraum, haben gemeinsam die Ämter, also die Dienste erledigt und sind dann gemeinsam wieder in den Speiseraum gegangen. Also alles gemeinsam, also so Intimsphäre gab es damals nicht, überhaupt nicht.
Sonja Sprössig freundet sich mit 2 Mädchen an. Als sie 12 ist, wird sie deshalb in ein anderes Heim verlegt.
1979. Aktennotiz Kinderheim Sebnitz. Aussprache zum Verhalten von Sonja Sprössig. Da die Gruppenbildung unbedingt beseitigt werden muss, soll die Verlegung in ein anderes Normalheim erfolgen.
Sonja wird ins Normalkinderheim Lieselotte Hermann in Dresa verlegt. Dort bleibt sie 3 Jahre. Dann heißt es, Sonja Sprössig muss in einen Jugendwerkhof. Mit Zwischenstopp in einem Durchgangsheim, bis ein Platz für sie gefunden ist. Warum sie in den Jugendwerkhof kommen soll, sagt ihr niemand. Aber sie hat damals eine Vermutung.
Ich hatte eine Schwester. Und als meine Mutter gestorben war, war meine Schwester schon 20. Also war sie aus dem Rasterjugendamt eigentlich draußen. Aber man hat versucht, die Familien irgendwie wieder zusammenzuführen. Und dann durfte ich so meine Schwester nach hier in der Nähe nach Hessen in den Urlaub und habe zu der damaligen Zeit, was man nicht durfte, ZDF und ARD geschaut. So, und mit dieser Erfahrung bin ich dann wieder zurück ins Heim und in die Schule und habe in einem Staatsbürgerkundeunterricht eben dann erwähnt, dass der Westen gar nicht so schlimm ist, wie man mir das eigentlich hier in der DDR erzählt.
1980. Brief vom Kinderheim Dresa an Sonja Sprössigs Schwester. Aus dem letzten Urlaub zurückgekehrt, berichtete Sonja, dass sie bei ihnen Westfernsehen sah. Wir können eine solche Sache in keinem Falle für gut heißen. Wenn Sie selbst glauben, sich unbedingt im NATO-Bereich informieren zu müssen, sollten Sie dies auf jeden Fall von Kindern fernhalten, die noch nicht immer in der Lage sind, der manipulierten Beeinflussung westlicher Sender kritisch genug gegenüberzustehen. Sonja lebt in einer sozialistischen Bildungseinrichtung, genießt alle Möglichkeiten unseres Staates, lebt vom Geld der Arbeiter und Bauern unseres Staates und sollte dies auch mit vollem Recht und Bewusstsein tun.
Die Heimleitung beschließt, Sonja Sprössig soll umerzogen werden.
1981. Entwicklungsbericht Kinderheim in Dresa an den Rat des Stadtbezirks Ost, Abteilung Volksbildung, Referat Jugendhilfe Dresden. Sonjas Einstellung zum Staat ist unbedingt zu korrigieren. Ihre gelegentlichen Äußerungen widerspiegeln Einflüsse, die wir nicht kontrollieren können.
Das Individuum, das hatte da keinen Platz.
Erziehungswissenschaftlerin Diana Düring aus Jena forscht seit mehreren Jahren zu DDR-Jugendhilfe und repressiver Heimerziehung.
Die Kinder und Jugendlichen, die als schwer erziehbar abgestempelt wurden, denen wurde sozusagen unterstellt, dass sie als Persönlichkeitsmerkmal sowas haben wie eine individuelle Gerichtetheit und dass dieses Verhalten halt den kollektiven und gesellschaftlichen Interessen widersprechen würde. Und diese individuelle Gerichtetheit, die sollte halt durch Umerziehung abgeschafft werden.
1982. Rat des Stadtbezirkes Ost der Stadt Dresden. Jugendhilfeausschuss. Änderungsbeschluss zur Sicherung der Erziehung von Sonja Sprössig. Das Kinderheim Dresa stellte Antrag auf Verlegung der Schülerin in den Jugendwerkhof, da das vorhandene Fehlverhalten mit den Mitteln der Normalkinderheimerziehung nicht zu korrigieren ist.
In Spezialheimen wie dem Jugendwerkhof wurden Kinder und Jugendliche untergebracht, die im Sinne der DDR-Ideologie als schwer erziehbar galten, die individuelles Verhalten an den Tag legten, das als Fehlverhalten korrigiert werden sollte, in ein Verhalten im Sinne des Kollektivs. Ziel: die sozialistische Persönlichkeit, die unter anderem auf sozialistische Art arbeiten und die Errungenschaften des Sozialismus gegen alle Feinde schützen sollte. Durchgesetzt wurde dieses Konzept innerhalb des Systems Heimerziehung in Anlehnung an das Lagererziehungssystem des sowjetischen Pädagogen Anton Semjonowitsch Makarenko. Wer neu in eine Einrichtung kommt, hat hier zunächst keine Rechte, kann sich aber durch konformes Verhalten eine vollwertige Mitgliedschaft im Kollektiv verdienen.
Sind so schöne Münder, sprechen alles aus, darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus.
Bis ein Platz in einem Jugendwerkhof gefunden ist, kommt Sonja Sprössig ins Durchgangsheim Dresden.
Ich bin in die Schule gefahren mit dem Schulbus. Und als ich ausgestiegen bin, kamen mir zwei Männer entgegen, die damaligen Erzieher dieser Einrichtung von dem Durchgangsheim Dresden, und haben mich mit brachialer Gewalt eben in das Auto gezerrt. Natürlich habe ich mich gewehrt, ich hatte Angst, aber mit sehr viel Gewalt können sie einem 14-, 15-jährigen Mädchen können sie zeigen, dass es Ruhe zu halten hat. Und jetzt kommt immer der Teil, Entschuldigung, das ist es, was emotional mich heute noch mit 56 Jahren bewegt.
Im Durchgangsheim wird Sonja Sprössig durch einen Erzieher sexuell misshandelt.
Denn wir Mädchen, wenn wir da angekommen sind, mussten wir uns nackend ausziehen. Und ich wurde in allen Öffnungen, was ein Mädchen hat, eben kontrolliert. Ich hätte ja was einführen können. Und das war, um mir zu zeigen, du bist nichts mehr. Du machst nur noch was, was wir wollen, und für dich ist es vorbei. Ich wurde unter die kalte Dusche gestellt, wurde nochmal entlaust. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Meine Würde war schon am Schulbus vorbei. Und als ich das damals erlebt habe, war gar nichts mehr von meiner Würde übrig geblieben.
Das hat viel damit zu tun, dass innerhalb der Heime das Machtverhältnis einfach zwischen den Erziehenden und zwischen den Kindern und Jugendlichen sehr, sehr groß gewesen ist.
Silke Garleitner, Professorin für Psychologie und klinische Sozialarbeit an der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen, forscht zu sexualisierter Gewalt im DDR-Heimsystem. Die Ergebnisse ihrer biografischen Interviewstudie zeigen, etwa die Hälfte der Heimkinder hat sexualisierte Gewalt erlebt, Jungen genauso wie Mädchen. Auch unter den Heimkindern kommt es zu sexuellen Übergriffen.
Also es gab auch eine ganze Reihe von Zwangsdynamiken. Also zum Beispiel, dass nachts das ganz furchtbar war, weil immer die älteren Jugendlichen auch gekommen sind und sexualisierte Handlungen eingefordert haben, aber eben auch Betreuer und Betreuerinnen zu ihnen gekommen sind. Also es gab sozusagen sexualisierte Gewalt von sehr vielen verschiedenen Seiten.
Wie jeder Neuankömmling im Durchgangsheim kommt Sonja Sprössig nach der Untersuchung für 7 Tage in Arrest, in eine Dunkelzelle.
Was da drin war, waren 18 Luftlöcher, ein betonierter Stuhl und dann ein Brett an der Wand, was als Schlaflege genutzt wurde. Warum weiß ich, dass da 18 Luftlöcher waren? Weil wenn sie 7 Tage in der Dunkelzelle sind, tun sie alles ausprobieren oder wo irgendwas ist. In der Dunkelzelle war dann noch ein Neoeimer, also für die Notdurft. Das habe ich dann 7 Tage aushalten müssen. Oh, tut mir leid, aber das ist meine Geschichte. Und die nimmt mich eben heute noch emotional sehr mit, ja.
Sind so klare Augen, die noch alles sehen. Darf man nie verbinden.
Die Erziehung war absolut mit Gewalt geprägt und eben mit Struktur.
Wie haben das die Erzieherinnen und Erzieher in den Heimen erlebt? Das möchte ich wissen. Deshalb stehe ich an einem Sommermorgen vor einem Gartentor in Burg, einer kleinen Gemeinde 25 Kilometer nordöstlich von der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt Magdeburg. Ich drücke zaghaft auf die Klingel. Eine Frau öffnet die Tür. Sie wirkt gebrechlich, ihre weißen Haare hat sie nach hinten gebunden. Dorothea Isa.
Wenn du sagst, der Flur muss gefegt werden, das ist ja alles eingeteilt, die und die ist verantwortlich, macht das, und die sagt, nee, verlierst du sofort dein Gesicht, wenn du dich nicht durchsetzt.
In der DDR hat Dorothea Isa Heimerzieherin gelernt, anders als die meisten ihrer damaligen KollegInnen. Bis zu 80% aller Heimerzieherinnen und Heimerzieher hatten keine pädagogische Ausbildung. Der Grund? akuter Fachkräftemangel. Nach der Ausbildung arbeitet Dorothea Iser im Jugendwerkhof Burg. Zu den ersten Dingen, die sie dort gelernt hat, erzählt sie mir, gehörte, dass es wichtig ist, sich durchsetzen zu können.
Gewalt war in den Heimen offiziell verboten. Aber tatsächlich wurden nahezu alle Arten von gewaltsamen Übergriffen praktiziert. Von Ohrfeigen bis hin zu Prügeln mit dem Schlagstock. Nur in wenigen Fällen wurden die Erzieherinnen und Erzieher deshalb entlassen. Zudem hatten auch sie, allen Bestrebungen, sozialistische Persönlichkeiten heranziehen zu wollen zum Trotz, traditionelle Geschlechterrollen verinnerlicht, nach denen Mädchen unter anderem von Natur aus braver seien als Jungen. Mädchen, die diesen Vorstellungen nicht entsprachen, wurden daher häufig strenger für abweichendes Verhalten bestraft als Jungen.
Strafen verhängen die ErzieherInnen oft willkürlich, erfahre ich, beispielsweise für Unordnung oder Arbeitsverweigerung. Oder nach Fluchtversuchen, sogenannten Entweichungen.
Aus heutiger Sicht weiß ich, dass es ein Unding war, ja. Wenn einer ausgerissen ist und die wurde zurückgebracht, so, dann war erstmal die ganze Normalfall, die ganze Gruppe gegen die. Das ist schon für einen schwer, ja. Und dann ging er 3 Tage auf Arrest.
Aber es waren nicht nur die Schläge, die Wut der Gruppe oder der Arrest, die von HeimbewohnerInnen als Gewalt empfunden wurden. Oft, so hatte mir Sonja Sprössig berichtet, war es viel subtiler. Wenn Erzieherinnen und Erzieher die Privatsphäre der Mädchen in den Heimen ignorierten zum Beispiel. Wenn sie Hygieneartikel brauchten und ein männlicher Erzieher hatte Dienst, dann mussten sie die Hose herunterziehen, um zu beweisen, dass sie menstruieren. Und wenn die Mädchen sich gewaschen haben, wurden sie beobachtet. Und oft auch berührt.
Wenn die Mädchen geduscht haben und der Erzieher war dabei, war für mich sehr unangenehm. Und von der Perspektive her gesehen, fand ich das grenzüberschreitend. Ich habe es mal erwähnt und es wurde auch gleich in Akten geschrieben, dass ich eben den Erzieher schaden wollte. Die meisten männlichen Erzieher in den Einrichtungen haben ihre Macht missbraucht gegenüber uns jungen Frauen und wir leiden eben heute noch drunter.
Ich spreche Dorothea Iser darauf an. Auch sie fand damals manche der Erziehungsmethoden fragwürdig, erzählt sie. Und dass sie sich teilweise gegen die Anweisungen der Leitungsebene gestellt habe.
Wenn die von uns verlangt haben, was wir nicht durchsetzen wollten. Zum Beispiel, wenn die aus dem Urlaub zurückkamen, Weihnachten oder so, das war doch was Großes für die meisten. Und dann so mussten wir die kontrollieren, Gepäck und alles so. Ja, es sollte ja kein Geld mit und keine Zigaretten und sowas. Das ist natürlich eine Sache, wo man von vornherein weiß, dass es blöde ist, weil wir können von Vertrauen reden und dann fangen wir an und lassen alles auspacken.
Nach wie vor fehlen Forschungsergebnisse dazu, wie Erzieherinnen und Erzieher die Regeln im Jugendwerkhof durchgesetzt haben. Vor allem, weil es schwierig ist, mit ehemaligen Erziehenden ins Gespräch zu kommen, sagt Erziehungswissenschaftlerin Diana Düring.
Sicher gab es einzelne Personen, die dann, weil sie vielleicht nicht damit einverstanden waren, aus welchen Gründen auch immer, ne, die dann eben das Arbeitsfeld verlassen haben, also was ja auch möglich war, ne? Aber das war jetzt nicht die große kritische Infragestellung dieser Normen und Werte.
Das Grundprinzip der Kollektiverziehung etwa mit seinen Säulen Arbeit, Disziplin und Selbsterziehung wurde kaum angezweifelt. In der Realität des Jugendwerkhofs hieß das, für einen Fehler einer Person wurde die ganze Gruppe bestraft.
Also man hat immer eigentlich in Gefahr gelebt. Man hat immer aufgepasst, hoffentlich machst du nicht irgendwas, wo vielleicht dann die Gruppe leiden muss. Wie zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel nicht ordentlich die Hausordnung gemacht habe und Punktabzug gab, konnte die Gruppe sozusagen dann den Spätfilm nicht schauen. Dann gab es eben Schläge von der Gruppe.
Eingeschritten, sagt Sonja Sprössig, seien die Erziehenden in diesen Momenten nie.
Wenn man dann denkt, naja, die Mädchen untereinander, die werden doch irgendwie liebevoller sein, ja. Also, wenn es wirklich dann um diese Strafen ging, weil eben das, die ganze Gruppe darunter leiden musste, können Mädchen sehr rabiat sein. Und ich möchte es auch nicht entschuldigen, aber das war damals das System, dass die Erzieher eben als gute Beobachter daneben standen und haben geschaut, dass nicht irgendwie Blut fließt.
Letztendlich ist sich jede Person selbst die Nächste gewesen.
Man hat dann versucht zu überleben. Man hatte vielleicht jemanden, mit dem man die Zigaretten getauscht hat oder die Brötchen oder die Wurstscheibe auf dem Teller. Aber Freunde hatte man da nicht. Nee. Wir haben alle funktioniert. Ja, und jeder hat auf den anderen aufgepasst, dass er nicht irgendwas bekommt, wo er zum Erzieher gehen kann, um das irgendwann weiterzugeben, damit er eben Vergünstigung kriegt, um Fernsehen zu gucken oder bekommt eine Tasse Kakao eben mehr oder sowas.
Ein Kollektiv jedenfalls ist nicht entstanden. Das weiß auch die ehemalige Erzieherin Dorothea Isa. Oft blieben nur Scham und Verzweiflung.
Das war eine, die war 17 und die sollte entlassen werden am nächsten Tag. Und vorher ist ja immer eine große Abschiedsfete. So. Und so war das. Alle feierten noch rum, Lieblingstitel wurden gespielt und so weiter. Und da sagt die, sie will noch mal ins Zimmer gehen, weil sie noch fertig packen muss.
Aber das Mädchen kommt nicht zurück.
Als der Erzieher, der Dienst hatte, meine Kollegin, jemanden geschickt hat, holt die doch mal runter, da hängt ihr am Fensterkreuz. Und die hatte Angst vor der Entlassung. Das kann man aber vorher auch nicht so wissen. Die Eltern hatten ihr Bett verkauft, das Bett ihrer Tochter, als die in Werkhof kamen. Die haben sich so geschämt, ja. Und manche haben sich vielleicht auch umgebracht, weil sie es nicht ausgehalten haben im Werkhof. Ich weiß, es gibt viele, die auch gelitten haben. Ja, es gibt ganz unsägliche Geschichten. Ich habe das Beste gewollt. Und ich denke, ich habe menschlich gehandelt.
Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei. Darf man niemals quälen, ging kaputt dabei.
Die Zeit im Jugendwerkhof ist meist auf 1,5 bis 2 Jahre begrenzt. Nachdem ihre Zeit in Gerswalde vorbei ist, kommt Sonja Sprössig ins Jugendwohnheim Zittau. Hier soll sie bleiben, bis sie 18 Jahre alt ist. Im Jugendwohnheim gibt es mehr Möglichkeiten. Sie darf hin und wieder in die Stadt gehen. So trifft Sonja einen jungen Mann, der zu ihrem ersten festen Freund wird.
Wenn man verliebt ist, möchte man mit dem Partner ja zusammen sein. Und ich war damals 17 und 18 Uhr war aber das Jugendwohnheim schon geschlossen. Also durfte keiner raus und keiner rein. Und mit 17,5, da möchte man raus, da will man das Leben leben, ja, da möchte man die Liebe leben. Und dann bin ich einfach aus dem Fenster gekrabbelt zu meinem damaligen Freund und das wurde dann eben mir zum Verhängnis.
Sonja Sprössig wird vorgeworfen, sie sei sexuell triebhaft, eine Herumtreiberin.
Das Sexualverhalten der Mädchen und jungen Frauen wurde in den Heimen streng kontrolliert. Häufig wechselnde Partner wurden nicht toleriert und konnten ihnen den Vorwurf der Herumtreiberei einbringen, der konsequenter bestraft wurde als bei Jungen. Galten Mädchen als Herumtreiberinnen, mussten sie sich oftmals einer gynäkologischen Untersuchung unterziehen. Begründung: Es müsse festgestellt werden, ob sie schwanger seien oder eine Geschlechtskrankheit haben. Der Vorwurf der Herumtreiberei konnte auch Mädchen und junge Frauen außerhalb des Heimsystems treffen. Sie wurden dann häufig, ebenfalls unter dem Vorwand, Geschlechtskrankheiten verhindern zu wollen, in sogenannte venerologische Einrichtungen eingewiesen. Was für viele von ihnen eine Überführung in ein Heim oder einen Jugendwerkhof nach sich zog.
1985. Jugendwohnheim Zittau an den Rat des Stadtbezirks Ost, Referat Jugendhilfe Dresden. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, den bereitgestellten Werkhofplatz für oben genannte Jugendliche in Anspruch zu nehmen. Begründung: Die Haus- und Heimordnung wurde von Sonja ständig verletzt.
Sonja Sprössig kommt in den Jugendwerkhof August Bebel in Burg bei Magdeburg im heutigen Sachsen-Anhalt. Es wird ihre letzte Station im System Heimerziehung. An ihrem 18. Geburtstag wird Sonja Sprössig entlassen.
Natürlich kam die große Freiheit, aber mit meiner großen Freiheit konnte ich nichts anfangen. Sie müssen sich das vorstellen, 10 Jahre lang sind sie im System groß geworden. Ich musste mir eigentlich gar keine Gedanken machen, wie ich den Tag gestalte, weil er wurde ja gestaltet.
Das Heimsystem bereitete die Kinder und Jugendlichen darauf vor, im Arbeitsleben zu funktionieren. sagt Birgit Neumann-Becker, ehemalige Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt. Eine umfassendere Bildung war für sie nicht vorgesehen.
Normalerweise gingen alle Kinder bis zur 10. Klasse in die Schule. Dort wurde die Schule in der 8. Klasse beendet und dann wurde eine Teilfacharbeiterlehre absolviert. Und mit dieser Teilfacharbeiterlehre ist es im Grunde in der DDR überhaupt nicht möglich gewesen, einen vernünftigen Beruf zu erlernen, eine gute Anstellung zu haben und ein durchschnittliches Geld zu verdienen. Und sie waren dadurch auch nicht angesehen.
Auch Sonja Sprössig war im Heimsystem zwangsausgeschult worden. Es dauerte, bis sie mit dieser verkürzten Schulbildung eine Stelle findet.
Ich habe dann eine Arbeit zugewiesen bekommen, weil ich gesagt habe, ich möchte irgendwas mit Kindern machen.
Noch immer arbeitet Sonja Sprössig in diesem Bereich, als pädagogische Mitarbeiterin in einer Förderschule. Ihr Traumberuf, sagt sie. Aber die Jahre in den verschiedenen Heimen beeinflussen sie bis heute, rund 40 Jahre später.
Ich bin 56, ich habe Angst- und Panikzustände. Dunkelheit ist für mich sehr schlimm. Viele Menschenmassen sind für mich ganz schlimm. Triggerpunkte, zum Beispiel Gerüche, ja, oder irgendwelche Geräusche belasten mich. Ich werde immer in psychologischer Behandlung bleiben müssen, bis ich irgendwann mal sterbe. Weil diese Geschichte kann man nicht alleine verarbeiten.
Ist so kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht.
Viele ehemalige Bewohner von DDR-Kinderheimen und Insassen der Jugendwerkhöfe leiden bis heute unter psychischen Folgeerscheinungen, oftmals Depression oder posttraumatische Belastungsstörungen. Besonders herausfordernd ist es, gerade für Frauen, wenn sie selbst Eltern werden. Denn wie Erziehung in einer Familie funktioniert, darüber haben sie wenig Wissen. Positive Rollenmodelle fehlen.
Sonja Sprössig holt sich Hilfe, als sie Mutter wird.
Ich wollte meinem Kind eigentlich nie dieses Gefühl geben, was ich empfunden hatte bei meiner Erziehung.
Selbst für Menschen, die regelmäßig über ihre Erfahrungen sprechen, ist es jedes Mal wieder aufwühlend, an ihre Heimvergangenheit zu denken. Auch Sonja Sprössig kostet es viel Kraft, ihre Geschichte zu erzählen. Im Gespräch merke ich, wie sehr ich das unterschätzt habe. Immer wieder ringt sie nach Worten, kämpft mit den Tränen. Wir machen trotzdem weiter. Denn so kann sie, wie sie es ausdrückt, dem Sinnlosen einen Sinn geben.
Diese repressive Heimerziehung ist für mich total sinnlos gewesen. Ich habe dann für mich entschieden, ich hole mir daraus noch einen Sinn und gebe meine Geschichte weiter an die zukünftigen Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter, an die Jugendlichen, damit sowas nie wieder passiert, sie zu sensibilisieren.
Sensibilisierung gilt es auch bei den Gerichten zu erreichen. Zwar werden seit 2004 die Opfer des geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau pauschal rehabilitiert, ihre Einweisung als Unrecht und die Zustände dort als menschenunwürdig anerkannt, in allen anderen Fällen aber sind es Einzelfallentscheidungen. Ein Problem dabei: Zur Beurteilung der Einzelfälle wird der genaue Wortlaut aus den Akten der DDR-Jugendhilfe herangezogen. Ein Bewusstsein für die ideologischen und strukturellen Hintergründe vieler Formulierungen in den Akten fehlt jedoch.
Sonja Sprössig versucht seit 2010 rehabilitiert zu werden.
Mit dieser Rehabilitierung habe ich so dann dieses Gefühl, ich war nicht schuldig. Ihr habt mit meiner Erziehung eigentlich Schindluder getrieben. Ja, mit dem Menschen, einfach mit dem Menschen. Ihr habt den kaputt gemacht für nichts. Ich konnte nichts dafür, dass ich in den Jugendwerkhof gekommen bin. Ja. Das ist mir eben ziemlich wichtig.
Noch gibt es in Sonja Sprössigs Fall kein Urteil. Es geht ihr auch nicht ums Geld. Aber ein Abschluss, sagt sie, ein Abschluss wäre schön.
Das soll ja jetzt ja nicht mein Leben bestimmen. Das reicht schon, dass ich zum Psychologen gehe. Aber ich möchte mein Leben leben. Die Biografie ist da, die Geschichte gebe ich gerne weiter, damit sowas nie wieder passiert. Aber ich habe ein Leben heute und jetzt und das genieße ich.
Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel.
Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel.
Gefangen, gebrochen, geformt. Vom Aufwachsen in einem DDR-Kinderheim. Ein Feature von Clara Hoheisel. Es sprachen Monika Oschek, Lars Schmidtke, Barbara Becker und die Autorin. Musik Julian Müller und Martin Bergner. Ton Christiane Neumann. Regie Frank Merfort. Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024. Diese Veröffentlichung wurde ermöglicht durch ein Hedwig-Dohm-Recherchestipendium des Journalistinnenbundes.